Wuppertaler Auslese, der Literaturpodcast der Westdeutschen Zeitung. Wenn man nicht bereits die Schöpfungsgeschichte der Bibel in gewisser Weise als Science-Fiction bezeichnen möchte, gilt Mary Shelleys Roman Frankenstein aus dem Jahr 1818 als erstes Werk dieses so komplexen Genres. Darin wird ein künstliches Wesen erschaffen, wie es später auch von legendären Autoren, etwa Isaac Asimov in Bicentennial Man, thematisiert wurde. Ein Android, der den Wunsch hat, Mensch zu werden. Am häufigsten jedoch bringt man Science-Fiction mit den unendlichen Weiten des Weltraums in Verbindung. Und das nicht erst seit Douglas Adams in seiner Satire Per Anhalter durch die Galaxis die Erde beseitigt hat, weil sie einer geplanten Fernstraße im Weg steht. Immer geht es dabei auch um die Existenz des Menschen. Und genauso hat der Wuppertaler Autor Robert Rittermann seinen neuen Zweiteiler benannt. Unter dem Pseudonym Ryan Rockwell hat er ein Team von Wissenschaftlern auf den Mars geschickt. Doch statt Forschung zu betreiben, müssen sie um ihre Erinnerungen und ihre Existenz kämpfen. Herzlich willkommen zur Wuppertaler Auslese, Robert Rittermann.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Ja, danke, dass du nochmal hier bist. Es ist jetzt schon das zweite Mal, dass du bei uns in der Wuppertaler Auslese bist. Wir freuen uns sehr. Ich bin Johanna Christoph.
Und ich bin Martin Gehr.
Und darüber hinaus ist ja auch von Dimension Aufbruch nach Auriga, worüber wir in der letzten Folge mit dir gesprochen haben, das ist ja im Mai 2023 rausgekommen, da ist jetzt auch das Hörbuch rausgekommen, gesprochen von Florian Kleid. Dessen Stimme kommt vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer bekannt vor, denn er hat etwa Alden Ehrenreich seine Stimme geliehen, dem Hauptdarsteller in dem Star-Wars-Film Solo – A Star-Wars Story. Also dem jungen Han Solo, dem wohl bekanntesten und beliebtesten Gauner und Schmuggler im ganzen Universum des Science-Fiction. Genau, mit dir möchten wir heute ein bisschen über den ersten Kontakt sprechen, über Dimension und genau.
Sehr gern.
Und natürlich über den aktuellen Zweiteiler Existenz, den du so geschrieben hast, dass sich eine Truppe auf den Mars begibt, um ihn zu erforschen. Ist dir das besonders wichtig gewesen, so ein klassisches Sujet zu entwerfen, dass man sagt, ich reise jetzt in eine andere Welt, erforsche dort einen unerforschten Planeten und treffe, wenn man einen kleinen Spoiler schon einbauen kann, auf andere, die schon da sind?
Das war schon geplant, ja, weil es mich tatsächlich auch reizt, genau. Und die Idee, die hatte ich ja schon länger und da war schon klar, ja, der Mars, der wird ja wahrscheinlich auch irgendwann mal von Astronauten besucht werden und dann hatte ich mir überlegt, ja, wie wäre es denn, wenn in diesem Zuge dessen halt so ein Kontakt zustande kommt?
Was genau fasziniert dich dabei? Also halt eben diese Erforschung von fremden Welten und den Kontakt zu möglicherweise Außerirdischen?
Jetzt bei dieser Geschichte speziell ging es mir gar nicht so primär um diesen Kontakt, sondern primär halt um die Wahrnehmung der Figuren halt, dass die halt sich an einem Ort wiederfinden, der halt ziemlich isoliert ist und dann irgendwie ja herausfinden müssen, warum sie denn da sind und was sie da eigentlich zu suchen haben.
Kannst du das nochmal ein bisschen näher beschreiben? Worum geht's da genau? Also wir haben ein Team von mehreren Personen, die schon auf so einer Raumstation sind, aber so richtig zum Forschen kommen sie ja nicht.
Genau, es geht halt um die erste bemannte Marsstation in hoffentlich schon wenigen Jahrzehnten und die Besatzung wird halt eines Tages wach und kann sich an nichts mehr erinnern, was halt so in den vergangenen Tagen passiert ist. Und ja, dann stellen sie auch fest, dass ein Besatzungsmitglied halt tot ist und ja, dann fängt so die Geschichte halt an, sich zu entwickeln. Es gibt eine Software, die halt dazu da ist, um halt Erinnerungen zu kontrollieren und zu evaluieren, um halt die Sicherheit dieser Mars-Mission zu gewährleisten.
Ist das eine neue Technologie, die du dir ausgedacht hast oder basiert die auf bereits bestehenden, sagen wir mal, Prototypen oder anderen Filmen, die dich inspiriert haben?
Die habe ich mir schon selber ausgedacht. Ich kann nicht ausschließen, dass man sowas vielleicht schon im Geheimen so entwickelt, aber nee, also in dem Maß ist das schon ausgedacht. Also ich habe schon viel recherchiert, sowas halt so dieses Sichtbarmachen von Erinnerungen oder ja, wie halt Erinnerungen funktionieren, wie die halt im Gehirn abgespeichert werden, wie das halt so funktionieren, also wie man meint, dass es vielleicht funktionieren könnte. Genau, und habe das dann halt dann für diese Technologie halt angewandt.
Man erfährt ja die Geschichte durch die Augen von Nick Adam. Mhm. Und der wird ja quasi, das ist ja eigentlich der Anfang des Buchs, der wird wach und kann sich eigentlich an nichts mehr erinnern. Er hat einen Raumanzug an und er ist vollkommen desorientiert und er kann sich auch gar nicht mehr daran erinnern, dass eigentlich sein Team eigentlich viel größer ist als die Person, die er jetzt quasi da nach den ersten paar Minuten halt kennenlernt.
Sozusagen, wir haben jetzt jemanden, der erwacht und jetzt geht die Geschichte los. Oder an welcher Stelle beginnst du, eine Geschichte zu schreiben?
Nee, das war schon tatsächlich diese Grundvoraussetzung halt. Ich wollte auch gern was mal mit einem unzuverlässigen Erzähler erzählen. Und das geht ja da so ein bisschen in diese Richtung, dass man halt nicht so ganz genau weiß, kann man dem jetzt trauen oder kann man dem nicht trauen. Da sah ich dann aber immer die Schwierigkeit, ja, dass ja so ein Erzähler auch immer so ein bisschen ein Steinbrett beim Leser haben muss. Und dann habe ich gedacht, naja, dann ist er vielleicht halt unzuverlässig, weil halt ein äußerer Faktor ihn dazu zwingt. Und das fand ich halt eine ganz spannende Sache, dass er halt dann nach und nach halt so diese Sachen so entfaltet und dass ich da irgendwie aus diesem isolierten Umfeld quasi ganz viel raushole, wo man dann denkt so, ah, da ist ja noch was und so.
Ist das Ganze eher als, sagen wir mal, Action-Abenteuer angelegt oder weil du gerade gesagt hast, es geht um Isolation, es geht um die Frage, wie können Erinnerungen manipuliert werden, ist es eher eine philosophische Aufarbeitung?
Nee, es ist schon ziemlich actionlastig, vor allen Dingen dann auch in der zweiten Hälfte und ja, ich schreibe die Romane generell so, dass ich selber halt Spaß dran habe und es knallt halt dann gerne bei mir und ich beschäftige mich halt dann aber auch so immer mit diesem Kernthema dann einer Geschichte. Das ist halt jetzt in diesem Fall halt diese Erinnerungsmanipulation und halt dieser Kerngedanke der Existenz, der sich ja dann einerseits auf diesen Hauptcharakter halt bezieht und gleichzeitig aber auch auf die Existenz, die halt dann da verschleiert werden soll auf diesem Planeten.
Und man lernt da ja auch einige Charaktere kennen, die ja teilweise auch sehr starke Charaktere sind, also im Sinne von, wie sie sich auch halt verhalten, dass sie sehr energisch sind, freundlich auszudrücken. Mhm. Genau, wie hast du diese Charaktere entwickelt? Denn die sind jetzt nicht unbedingt Charaktere so zum Gernhaben.
Ja, das wird einerseits mögen das die Leser und ich habe aber auch schon ein paar kritische Stimmen gehabt, die sagen, ja, die sind also ein bisschen, also sind wenig sympathisch und mir war es aber auch ganz bewusst, also ich wollte es bewusst so gestalten, dass die halt ziemlich ambivalent sind, weil es ist ja so, dass kein Mensch jetzt irgendwie gut oder schlecht ist, ne? Auch im Krimi ist ja der Mörder nie immer ein Mörder, sondern ist ja immer nur ein Mensch mit Motivation und der hat dann vielleicht einmal im Leben eine schlechte Entscheidung gemacht, wo dann halt jemand dann dran gestorben ist, sag ich mal. Und ich versuche halt immer, dass halt die Figuren immer eine Motivation haben und ja, jetzt in der Geschichte ist es so, dass halt die Antagonistin da sehr starke Motive hat, die ja in einem ganz ungesunden Narzissmus also quasi gründen. Und genau.
Allerdings haben wir uns auch die Frage gestellt, wie realistisch versuchst du sowas aufzubereiten? Weil wenn man jetzt sagen würde, die Personen, die du in dem Roman agieren lässt, die werden wahrscheinlich in der Realität niemals von der NASA oder der ESA als Astronauten rekrutiert worden, allein dadurch, dass sie den Gefühlen mehr Raum geben als dem Verstand.
Ja. Das habe ich mir auch überlegt. Die Wahrscheinlichkeit, dass das eintrifft, ist relativ gering. Auf der anderen Seite habe ich versucht, auch nachzuvollziehen oder zu zeigen, wie Menschen halt reagieren können, wenn sie halt in so einem extremen Umfeld halt sind und halt, ja, dann diese Erinnerungen, auf die sie sich letztlich ja verlassen, dann nicht mehr da sind. Und dann habe ich überlegt, ja, was können die, sind die dann, handeln die dann irgendwie irrationaler oder besinnen die sich trotzdem, also sie können sich ja an Sachen erinnern aus ihrem Leben und aus ihrer Biografie, vermeintlich. Und ja, und einige reagieren dann halt irrational. Und da wollte ich halt diesen Nick halt als eher so rationalen Menschen halt darstellen, was ihm aber auch halt nicht immer gelingt.
Und wie lief denn die Recherche halt eben dahingehend, dass du halt so eine Marsstation halt hast? Also denn es muss ja quasi letzten Endes auf physikalischen Gesetzen beruhen.
Ja, genau. Also die Physik des Mars habe ich schon versucht, so realistisch, also nach geltenden wissenschaftlichen Erkenntnissen halt abzubilden. Also dass halt da dass Körperflüssigkeiten zum Beispiel bei 0,5 Grad oder so schon anfangen zu sieden und sowas. Ne? Also
lecker.
auch auch jetzt so wie so eine Maßstation aufgebaut ist, das habe ich schon versucht nach möglichst realistischem Maßstab halt. Ich weiß jetzt nicht, ob man die jetzt so groß machen würde, wie sie da jetzt letztlich ist, aber ja, so in dem Rahmen habe ich versucht, mich schon so an gewissen Maß an Realismus zu halten.
Wie schaffst du das? Durch Lektüre, durch Gespräche, Interviews mit Menschen, die, okay, noch nicht auf dem Mars waren, aber zumindest vielleicht Astrophysik als Spezialität haben? Oder wie kommst du an deine Fakten?
Ja, ich recherchiere auf verschiedenen Webseiten, die sich halt mit solchen Themen halt auseinandersetzen. Genau.
Aber jetzt so direkt Interviews mit Leuten, die schon gewisse Erfahrungen gemacht haben?
Nee, das nicht. Ich habe das im Rahmen von einem anderen Projekt habe ich das mal gemacht. Das hat sich als nicht so besonders fruchtbar herausgestellt. Und das erlese ich mir dann tatsächlich lieber. Mhm. Genau. Mhm.
Und ich meine, Science Fiction ist ja auch ein Genre, was ja immer noch gerne bedient wird, aber beispielsweise höchstwahrscheinlich nicht so viel wie jetzt meinetwegen Fantasy. Das ist ja schon, also man muss ja nur in eine Buchhandlung rein, da sieht man schon, dass das Regal für Science Fiction meistens immer kleiner ist als das für Fantasy. Was sind das denn für Herausforderungen, die auf dich als Sci-Fi-Autor halt zukommen?
Das, was du schon sagst, dass viele Buchhandlungen halt wenig oder wenig gut sortierte Science-Fiction-Regale halt haben. Da gibt es Ausnahmen, ganz klar, aber das sind halt nicht so viele. Also es gibt viele Menschen, die Science-Fiction lesen. Ich sag mal, im E-Book-Bereich ist klar, dass ich da, wo ich halt meine E-Books anbiete, dass da auch viel gelesen wird. Wobei da auch vermehrt jetzt aktuell zu beobachten ist, dass auch viele Übersetzungen jetzt aus Amerika halt kommen, die halt dann da einfach diesen Markt sehr sättigen. Also da muss man auch gucken, wie das jetzt sich in den nächsten Jahren so verhält. Ansonsten versuche ich dahin zu gehen, wo halt auch Science-Fiction-Fans sind. Ich bin jetzt in der nächsten Woche in Speyer auf dem Science-Fiction-Treffen. Und das ist ja dann ein Technikmuseum. Also es interessiert mich ja auch. Und da bin ich dann auch gerne. Und dann biete ich da halt auch allen Interessierten halt so meine Bücher an, zusammen mit noch einem anderen Autoren. Genau, Besuch halt Buchmessen. Ich bin wieder in Leipzig, war dies Jahr in Leipzig. Genau.
Du hast gerade vom Technikmuseum gesprochen in Speyer. Ich war vor kurzem in Paderborn im Heinz-Nixdorf-Museumsforum, das auch eines der größten Computermuseen der Welt ist, wo die Geschichte der Kommunikation erzählt wird, von den ersten Steintafeln, in die man was eingeritzt hat, bis zur künstlichen Intelligenz. Und festgestellt habe ich, die Entwicklung der Technik ist in den vergangenen, sagen wir mal, 300 Jahren erheblich rasanter gewesen als davor. Es wird in immer kürzeren Abständen immer intelligentere Technik geschaffen. Wie reagiert man da als Science-Fiction-Autor, um nicht plötzlich einen Gegenwartsroman zu schreiben?
Ja, also fliegende Autos haben sich ja immer noch nicht etabliert. Aber jetzt so Sachen wie das Bildtelefon, wo man vor 30 Jahren sehnsüchtig darauf gewartet hat, das gibt es ja jetzt schon lange. Ne? Also das ist eine schwierige Sache. Also es kann immer sein, dass plötzlich irgendeine Entwicklung, die man jetzt in einem total tollen Buch hat, dass sie ziemlich schnell überholt ist. Aber ja.
Macht dir das in irgendeiner Weise Sorgen? Jetzt nicht unbedingt als Autor, sondern auch als Mensch, dass man das möglicherweise nicht mehr ganz so kontrollieren kann, wie es früher der Fall war? Also da hat man ein Buch gedruckt und dann war das Buch da und es wurde auch nicht gehackt, getrackt oder sonst irgendwie.
Nee, also da mache ich mir keine Sorgen. Ich finde es halt auch irgendwie ein bisschen erheiternd, wenn man jetzt sich irgendwie was ausdenkt und plötzlich stellt man fest, da gibt es irgendwie so einen Twist in der Entwicklung und plötzlich sind ganz andere Sachen möglich und dann liest man das nochmal und denkt so, ach, das war damals noch gar nicht so. Also es ist halt auch, es bildet ja, also ein Roman bildet ja auch immer ein bisschen so die Zeit ab, in der es halt spielt. Also es ist ja bei Jules Verne ist das ja auch nicht anders.
Genau, und darum wird ja auch Jules Verne, seine Werke werden ja auch immer noch als Science-Fiction halt gesehen und nicht als Fantasy beispielsweise, weil es basiert ja auf quasi den damaligen Stand der Wissenschaft eigentlich.
Aufgrund von technologischen Entwicklungen, genau.
Genau, ja.
Wo wir gerade bei den Klassikern sind, welche Bücher haben dich denn am meisten inspiriert?
Frankenstein tatsächlich nicht so. Es war mir ein bisschen langatmig, aber es hat, glaube ich, auch einfach mit den Lesegewohnheiten zu tun. Also Jules Verne, klar. Verschiedene. Dann die Zeitmaschine auf jeden Fall. Ich mag auch von Jeff Vandermeer dieses Auslöschung, Annihilation. Einfach weil es halt von, da hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon drüber gesprochen, einfach weil es halt auch eine ganz spannende Geschichte halt ist. Jurassic Park natürlich. Mhm. Ich habe ja auch eine Dinosaurier-Science-Fiction-Trilogie unter meinem richtigen Namen veröffentlicht. Ja. Genau.
Jetzt ist es ja so, dass wir haben eben von kleineren Regalen im Buchladen gesprochen, die Science-Fiction aufarbeiten, aber du hast auch gesagt, dass der amerikanische Markt so rüberkommt und da eine ganze Menge an Input auch mit drin ist. Es gibt ja schon einige Romane, die auf dem Mars spielen, die auch schon als Bestseller bekannt sind, zum Beispiel das Mars-Projekt von Andreas Eschbach oder Projekt Morgenröte von Arthur C. Clarke oder der Mars-Zyklus von Kim Stanley Robinson. Wir haben bekannte Filme, Red Planet mit Val Kilmer ist einer, der auf dem Mars spielt, und es gibt ja sogar ein Brettspiel Terraforming Mars, wo man selbst aktiv wird und den Mars besiedelt. Hm. Was macht denn deine Romane, die auf dem Mars spielen, so besonders, dass man sie quasi braucht?
Ja, ich könnte jetzt eine Gegenfrage stellen. Nee, das lasse ich. Das ist eine gute Frage. Also ich finde natürlich, dass ich persönlich immer sehr viel Wert auf Figuren lege und gleichzeitig auch immer versuche, viele spannende Twists einzubauen. Also es ist weder jetzt irgendwie so ein ganz bombastisches Setting, es ist aber auch nicht so minimalistisch wie bei Marsiana. Es ist auch keine nichts mit einem ökologischen Hintergedanken. Also es ist halt einfach eine spannende Geschichte.
Ich meine, wenn du das neben dem Science-Fiction ein Genre packen würdest, wäre das sowas wie Horror-Thriller oder sowas?
Es geht schon eher in Richtung Science-Fiction-Thriller, genau. Mhm. Also wenn Science-Fiction-Fans nach neuen, spannenden Sachen suchen mit authentischen Figuren, dann ist natürlich die Geschichte genau das Richtige.
Und man trifft ja auch in Existenz ja auch auf Außerirdische. Genau, und die sehen ja schon doch nochmal deutlich anders aus als vielleicht die kleinen grünen Marsmenschen, die man vielleicht so im Kopf hat. Also man hat ja, sie sollen sehr groß sein, also über 2 Meter, vertikalen Mund, Tentakel in den Händen. Was hat es damit auf sich?
Vom Aussehen?
Zum Beispiel, ja. Schon ungewöhnlich, also das Aussehen.
Ja und nein. Also ich überlege ja auch immer so, was so im Spektrum der Galaxie so an Design so möglich ist für mögliche Außerirdische. Und der Mensch basiert ja auf Kohlenstoff. Und ja, ich habe halt auch überlegt, dass es vielleicht auch sinnvoll ist, vielleicht auch eine möglichst ähnliche Spezies halt zu erschaffen, die aber dann ja doch auch irgendwie anders ist. Und ich finde sie schon ziemlich humanoid, weil sie auch auf 2 Beinen geht. Und sie ist anders, aber nicht so anders, als man jetzt irgendwie jetzt vermuten könnte. Mhm. Oder jetzt zum Beispiel der Blob oder so. Ich habe auch die ganze Gestaltung dieser Außerirdischen auch so ein bisschen vage gehalten, einfach weil halt die Protagonisten auch damit konfrontiert werden und nicht wissen, was sie da jetzt haben.
Ist das eine reine Inszenierung oder gehst du davon aus, wenn man mal die Gretchenfrage stellt, dass das durchaus realistisch sein kann, dass auf anderen Planeten solche Wesen leben und die Erde eben nicht der König des Universums ist?
Also es gibt ja, wie viele Galaxien gibt es? Irgendwie 200 Billionen oder so mit... Also die Wahrscheinlichkeit ist ja schon relativ hoch, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir wahrscheinlich jemanden treffen, relativ gering.
Weil der Weg zu weit ist oder weil es da irgendeine andere logische Blockade gibt?
Ja, ich glaube einfach, die Distanzen sind zu groß. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass man irgendwie lebendiges Leben auf dem Mars entdeckt.
Schade. Jetzt müssen wir uns noch mit einem Thema befassen, das wir auch im ersten Podcast schon mal angesprochen hatten. Seitdem hat es, würde ich sogar behaupten, nur noch eine Entwicklung genommen, künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz wird ja teilweise noch als Spielerei bezeichnet, ist es aber gar nicht mehr so, sondern schafft ja oftmals Dinge, die sich, wenn man nicht so genau hinguckt, gar nicht mehr so sehr von dem unterscheiden können, was die Wirklichkeit darstellt. Ist das für einen Science-Fiction-Autor eine Chance oder ein Risiko?
Sowohl als auch. Also es gibt ja viele, viele Romane, die sich jetzt mit diesem Thema auseinandersetzen. Das meiste sind dann halt so Dystopien. Also die KI wird übermächtig und löscht oder bedroht die Menschheit. Ne? Ist immer ein zweischneidiges Schwert, denke ich.
Inwiefern? Also macht es dir Angst, dass künstliche Intelligenz in gewisser Weise handlungsfähiger wird als der Mensch?
Nee, noch nicht.
Aber es gibt ja Geschichten, die das schon thematisieren. Also,
es gibt Geschichten, die das thematisieren.
Ein Robot, glaube ich, von Isaac Asimov ist damit ja konfrontiert, wo dann die künstliche Intelligenz sich den Menschen vielleicht auch in irgendeiner Weise dann untertan machen könnte. Aber da sind wir noch weit von weg, oder?
Das kann ich nicht beurteilen. Also ich weiß es nicht. Also ich sehe es auch eher als Chance. Und ich glaube, solche Romane spiegeln ja auch immer ein bisschen die Angst wider, dass es jemanden gibt, der den Menschen quasi den Rang abläuft.
Wie ist es mit virtueller Realität?
Ob das eine Gefahr ist?
Ob es eine Möglichkeit ist, vielleicht auch Geschichten anders zu erzählen?
Ja, definitiv.
Wäre das was für dich? Oder möchtest du eher klassisch bleiben? Buchstaben?
Also ich habe Design studiert und im Schwerpunkt Illustration und interaktive Medien, und ich hatte in meiner Bachelorarbeit quasi ein interaktives Adventure gemacht, was halt im Web quasi war, wo man über verschiedene Webseiten halt dann eine Geschichte erfahren konnte. Ist definitiv was für mich interessant wäre. Das ist ja nur die Frage, wie baut man sowas auf, wie bringt man einen stimmigen Handlungsbogen in so ein interaktives Korsett. Also es ist ja so, dass man halt dann, ne, wenn du eine Entscheidung hast, dann kannst du sagen ja oder nein, und dann faltet sich die Story immer weiter auf und es wird dann ziemlich schnell ziemlich komplex oder kann ziemlich schnell ziemlich komplex werden und auch dazu verleiten, dass halt irgendwie dann der Handlungsbogen dieser übergeordneten Geschichte halt dann verloren geht. Das ist für bestimmte Arten von Geschichten wahrscheinlich ganz gut. Ne? Weiß ich nicht, also Computerspiele machen das ja. Aber für so eine lineare Geschichte, wo man jetzt den Leser so durchscheucht, sage ich mal, wo man ihn so gerne hat, um halt dann mit den Twists und Entwicklungen halt so richtig draufzuschlagen auf ihn und ihn zu schocken oder zu überraschen, das ist, glaube ich, mit so einer interaktiven Geschichte ein bisschen schwieriger.
Und wir müssen ja auch noch über Dimension sprechen. Denn es ist ja jetzt als Hörbuch rausgekommen. Das Ding ist, du bringst ja deine Bücher im Selbstverlag raus. Mhm. Wie funktioniert das mit einem Hörbuch? Also hast du den Florian Kleid einfach selber angeschrieben? Ja, hast du Zeit und Lust?
Ja, genau, so habe ich es gemacht. Dem ging aber ein bisschen was voraus. Und zwar habe ich auch von meinem Buch Callistus Erbe ein Hörbuch produzieren lassen. Das habe ich halt selbst gestemmt, halt, ne, selber bezahlt. Und wollte auch gern diesen Sprecher wieder haben, weil ich den ganz, ganz nett fand und seine Stimme sehr mag. Und weil der auch gut zu diesem Viktor Ford aus Dimension gepasst hätte. Der hat aber eine ziemlich lange Vorlaufzeit gehabt. Und dann habe ich die Sprecherkarteien halt so durchgescrollt und mir so ein paar halt rausgesucht und bin dann halt über Florian gestolpert und habe halt gedacht, oh ja, der wird ja auch ganz gut passen, die Stimme. Und dann habe ich gedacht, nee, dann hat er bestimmt keine Zeit. Und dann habe ich ihn trotzdem einmal angeschrieben und er hat dann gesagt, ja, wird er machen, weil das gerade mit diesem Drehbuchautorenstreik in Hollywood zusammenfiel und er dann halt dadurch einfach Kapazitäten frei hatte. Und dann hat er es halt gemacht.
Krass. Auch voll gut, dass es dann einfach so, dass das funktioniert hat.
Wie läuft das denn ab? Sitzt du dann mit im Tonstudio oder sagt er, du bleibst mal schön draußen, dann machst du schon selber?
Nee, das hat er selber gemacht, der hat ein eigenes Studio. Es gibt auch Hörbuchverlage, die produzieren, das heißt, die Sprecher gehen dann dorthin, produzieren dort. Also gibt viele Möglichkeiten.
Und wie ist das dann für ein Gefühl? Weil sonst bist du ja derjenige, der quasi aus dem Buch selbst vorliest, wenn du es dann auf einmal jemand anderen hörst.
Also es ist immer eine merkwürdige Sache. Aber es ist schön. Also ich mag's.
Sehr gut.
Und der Florian, der macht das auch total super. Das merkt man auch gerade so in den Dialogen, dass er halt schon ziemlicher Profi ist.
Und sollen auch die nächsten Bände auch noch als Hörbuch rauskommen?
Die kommen auch als Hörbuch raus. Genau, der zweite ist jetzt gerade im Schnitt. Der wird hoffentlich bald da sein.
Das erscheint aber, wenn wir jetzt von Science Fiction sprechen, nur noch als Stream oder gibt es noch CDs?
Nee, schon als Stream.
Ja,
also CDs, das wäre auch schon, glaube ich, eine ziemliche Rohstoffverschwendung. finde ich.
Schade, wieder ein Teil, das im Museum landet.
Ja, also bei CDs ist ja so, du musst ja dann halt eine gewisse Auflage einfach machen, damit sich das rechnet. Und die Bücher sind ja nicht besonders, also nicht mega lang, sind so, ich glaube, 6 Stunden pro Buch an Hörbuch. Und 6 Stunden auf CD, das sind ja dann auch schon, brauchst du ja auch ein paar CDs, glaube ich, schon.
Ja, da frag mal den, der Harry Potter eingesprochen hat.
Ja, ja.
Rufus Beck, das waren ein paar Dutzend CDs.
Ein paar Stunden.
Genau. Da wäre es dann aber auch einfach eine Kostenfrage, ne? Weil also ein CD produzieren ist halt auch aufwendig.
Jetzt haben wir Florian Kleid nicht hier, aber dich, und würden dich bitten, mal aus deinem aktuellen Roman eine kleine Passage vorzulesen.
Das stimmt, diesmal mit Ankündigung vor. Genau, also ich lese aus Existenz vor und es geht, wie gesagt, es geht darum, dass der Nick Adam halt wach wird in der Station und sich an nichts erinnern kann und genau, und dann sich die Dinge so langsam entfalten. Ich lese aus dem 4. Kapitel vor. Im Kontrollraum warteten bereits Therese und Marikara auf uns. Die beiden Frauen hielten silberne Trinkbeutel in den Händen und anhand des kleinen hellblauen Etiketts wusste ich, dass sie Kaffee tranken. Rina hielt zielstrebig auf das zentrale Pult zu, während ich mir einen kurzen Überblick verschaffte. Das Chaos wirkte nicht mehr ganz so extrem wie gerade noch, doch auch wenn es im Bereich des Möglichen war, dass jemand aufgeräumt hatte, schloss ich nicht aus, dass ich mich irrte. In der rechten Ecke war, abgetrennt durch eine geschwungene gläserne Wand, der Bereich für den Readout. Interessanterweise war das Separé vom Durcheinander verschont geblieben. Obwohl in den Wandschränken allerhand Material lagerte, war der Fußboden um die Sitzungsliege frei von allem Unrat. Ich trat neben Rina ans Pult. Die Kommandantin setzte sich gar nicht erst, sondern stützte sich mit den Händen ab und warf dem Ultrawide-Monitor einen zornigen Blick zu. Auf der minimalistischen Oberfläche des Messengers, wofür gewöhnlich die Text- und Sprachnachrichten mit Mission Control angezeigt wurden, leuchtete nur ein einziger Satz. Kein Gespräch gefunden, las ich. Ohne mich anzusehen, sagte Rina, und jetzt erklär du mir, was das Problem ist. Glaubst du, eine Veränderung der Einstellung auf manuellen Funk wird etwas bringen? Ich hörte ein Zischen. Als ich über die Monitorkante hinwegblickte, entdeckte ich Ace, die mir einen kalten Blick zuwarf. Ich konnte sicher sein, sie würden mit ihren guten Tipps nicht erst aus der Deckung kommen, wenn ich mit meinem Latein am Ende war. Dachte ich laut nach. Es ist seltsam, dass nicht ein einziger Nachrichtenverlauf angezeigt wird. Das ist überhaupt nicht seltsam, sagte Ace. Wenn Rina einen Neustart des Systems durchgeführt hat, kann es passieren, dass im Verzeichnis Databases gespeicherten Chats nicht in die Benutzeroberfläche geladen werden. Ob du es glaubst oder nicht, Nick. Sowas kommt sogar auf dem Mars vor. Ich ignorierte Ace und tippte mit meinem Zeigefinger auf den leeren Verlauf. Das sah schon vorher so aus, oder? Die Kommandantin nickte. Beunruhigt nahm ich etwas Abstand vom Bildschirm und verschaffte mir einen Überblick über die Statusleiste. Ich sagte, also, soweit sieht alles normal aus. Wir haben Sol 72, kurz nach 8:30. Die minus 63 Grad Außentemperatur und die durch die morgendlichen Aufwinde verursachten Windgeschwindigkeiten von knapp 80 Stundenkilometern entsprechen dem, was ich hinter dem Fenster sehe. Aber das Funksignal, es ist nicht da. Fast so, als ob. Rina fragte, glaubst du, es ist ein Defekt im Mars Relay Network? Ich dachte nach. Wummernd zog der Wind um das Kontrollmodul. Draußen auf der schmalen Fensterkante hatte er eine zentimeterdicke Staubschicht hinterlassen. Und wann immer eine neue Böe gegen die glatten Wände des Moduls schlug, löste sich an der Oberseite eine dünne Schicht wie im Nichts auf. »Was ist los, Nick?«, fragte Therese. »Ich denk nach, da passt was nicht zusammen.« »Und wann gedenkst du uns einzuweihen?«, fragte Ace. »Lasst mich.« Erneut ließ ich den Blick durch den Raum schweifen. Das Marslicht drang hell durch die an allen Seiten befindlichen Fenstern und tauchte uns in warmes Orange. Der Sand auf den kreisförmig angeordneten Oberlichtern im Zentrum des Moduls trieb vor und zurück, als befänden wir uns unterhalb der Wasseroberfläche. Ich ging den Verlauf eines eingehenden Funksignals Komponente für Komponente durch, doch ich gelangte zu keinem Schluss, der diesen Umstand mit dem leeren Chat und dem nicht vorhandenen Signal zu erklären vermochte. Dann tat ich, was ich in solchen Situationen immer tat. Ich schnappte mir den Kommandostuhl und kletterte über diesen auf das Pult. »Was tust du da?« fragte Marikara. »Forensik!« Die leichte Kuppel mit den angeschrägten Dachfenstern lag noch einen Meter über meinem Kopf. Ich sprang ab und bekam die einmal im Kreis verlaufene Haltestange zu packen. Es war mir egal, was die anderen von mir hielten. Ich musste es wissen. Und auf diesem Weg ging es schneller, als wenn ich mir einen Helm aufsetzte, Handschuhe anzog und durch die EVA-Schleuse im benachbarten Materiallager nach draußen ging, um die Stelle auf dem Dach zu inspizieren. Ich bemerkte, wie sich die vier Frauen unter mir versammelten. »Du meinst, die Antenne könnte beschädigt sein?«, hörte ich Rina fragen. Ich spannte meine Muskeln an und zog mich mit dem Kopf in die Aushöhlung hinauf, von wo aus ich einen Blick auf das Dach werfen konnte. Ein wilder Hauch aus rotem Sand fegte in dieser Sekunde über mich hinweg und vernebelte die Sicht. Nach all den Wochen auf dem Mars klang das dumpfe Rasseln des Sands noch immer befremdlich für mich.
Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Bekommt nochmal eine ganz andere Atmosphäre, wenn du das selber vorliest.
Ja, ich lese mir das auch selten vor.
Ich meine, es gibt ja sehr viele Bemühungen, ja, den Weltraum zu erforschen. Gab ja einige Mondmissionen. Gibt ja auch jetzt dieses Ding, dass jetzt auch schon Touristen quasi zu ISS fliegen würden. Der Mars soll auch nochmal irgendwann besucht werden von Menschen. Wie stehst du dazu?
Finde ich super. Ist nur halt auch eine große technologische Herausforderung, weil ja durch die Weltraumstrahlung die Astronauten ja auch da gefährdet sind. Ja, das muss man auch irgendwie ein bisschen berücksichtigen, dass sie ja nicht irgendwie als Wracks zurückkommen.
Aber glaubst du, das wird noch in unserer Lebenszeit noch passieren?
Ja, ich bin mal optimistisch. Ja, schon.
Und wenn man heutige Science-Fiction-Bücher vergleicht mit denen von damals, was sind da so die größten Unterschiede? Denn du hast ja schon sehr viele gelesen, das hattest du ja schon in der ersten Folge mal erzählt.
Ja, also es ist vor allen Dingen halt die Art, wie erzählt wird, dass viel von dem, was man früher halt so beschreibend gemacht hat, das fällt quasi weg. Also es ist ja, wenn man sich so Jules Verne vorliest, bei 20.000 Meilen unter dem Meer, ne, das ist dann so, dass er dann jede Inselgruppe beschreibt, zu der die halt reisen, jede Fischart, die halt entdecken, und dann hat man Liste für Liste, Aufzählung für Aufzählung. Also das hat man heutzutage nur noch sehr wenig. Ist einerseits ein bisschen schade, auf der anderen Seite macht das halt den Lesefluss auch, beschleunigt das den Lesefluss auch. Also diese Informationen, die werden dann halt in der aktiven Beschreibung halt dann umgesetzt oder halt im Gespräch. Mhm. Genau, ist ja dieses klassische Show, Don't Tell. Und was so die technologischen Entwicklungen angeht, ja, es ist, ich kann es gar nicht genau beschreiben, wie es so ist. Also es ist ja, manche Sachen gibt es ja immer noch nicht, die vor 20, 30, 40, 50 Jahren halt schon prognostiziert worden sind. Aber ich sag mal so, diese Art der technologischen Feinheiten, die ist schon, hat sich schon gesteigert. Also manche Sachen, wo man jetzt früher gedacht hat, okay, das ist Hightech, da schmunzelt man heute drüber. Mhm.
Und wie geht's jetzt eigentlich dann für dich weiter? Du hattest vorhin erzählt, du bist dann noch auf dem Sci-Fi-Treffen in Speyer und bist doch auf Buchmessen unterwegs. Können sich deine Leser dieses Jahr noch auf Neues von dir freuen oder erst im kommenden Jahr wieder?
Ja, die Leser können sich auf Neues freuen. Aktuell bringe ich eine dreiteilige Science-Fiction-Abenteuerreihe raus, die heißt Die dunkle Invasion. Und da erscheint Ende des Monats der dritte Band als E-Book. Genau, die wird auch dann als Taschenbuch aufgelegt werden, die man dann ja auch oft, wenn ich live irgendwo vor Ort bin, anzugucken und zu erfragen sein, genau. Die nächste Buchmesse steht an, das wird dann Leipzig sein, das ist ja auch immer eine lange Planung im Voraus, da werden wir dann auch wieder mit mehreren Science-Fiction-Autoren aus dem Self-Publishing vertreten sein, genau.
Und vielleicht, falls du noch kurz erzählen kannst, worum es in Die dunkle Invasion geht?
Ja, es geht um eine geheime Alien-Invasion auf der Erde in ferner Zukunft, und einen gefallenen Helden, der dahinter kommt und zum Retter der Galaxis wird, obwohl es gar nicht geplant hat.
Oh, okay. Aus Versehen.
Genau, ja, es geht so in Richtung Fünftes Element, Mandalorian, genau.
Wir haben zum Schluss noch eine Rubrik bei uns im Podcast mit dem Titel This Way or That. Wir geben dir zwei Begriffspaare vor, beziehungsweise Begriffspaare. Und du musst dich für eins entscheiden. Die haben alle was mit Science Fiction oder auch dem Romanschreiben zu tun. Geht los. Weltraumforschung, Chance oder Risiko?
Schon eher Chance.
Tourismus, Weltall für alle oder Experten vorbehalten?
Für alle.
Okay, dann bist du der Nächste, der das Ticket kauft?
Nö.
Aber wenn du könntest, würdest du?
Ja, vielleicht. Also wenn ich so lange oben sein müsste, schon.
Star Wars, die helle oder die dunkle Seite der Macht?
Zählen auch Ewoks? Wahrscheinlich eher die helle, ne? Also.
Wobei du eben von der dunklen Invasion, aber das sind dann wahrscheinlich deine Feinde, die du beschreibst.
Ja, da geht es ja darum, dass es auf der Erde eine Rebellion gibt, die halt von den Außerirdischen unterwandert wird. Hm. Deswegen halt.
Filmstars, Sigourney Weaver oder Arnold Schwarzenegger?
Sigourney Weaver.
Wegen Alien wahrscheinlich.
Nee, auch so. Also der Schwarzenegger ist halt ein ziemlich einseitiger Kerl.
Okay. Und die letzte Frage, prädestiniert für dich, Mars oder Mond?
Aktuell der Mars.
Aber auf dem Mond könnte man auch nochmal. Soll ja bald passieren.
Ja, aber aktuell der Mars.
Dann bedanken wir uns ganz herzlich, dass du da warst zum zweiten Mal und hoffen, dass du demnächst nicht irgendwo im All verschollen gehst, sondern weiter Zeit und Möglichkeiten hast, Bücher zu schreiben.
Ja, danke, dass ich da sein durfte. Genau, also es kommen ja immer neue dazu.
Sehr gerne.
Bleibt nicht aus, genau. Und,
ja, vielen lieben Dank.
Das war die Wuppertaler Auslese.
Bis dann.